Neulich in der Redaktionssitzung. Ja gut, aber irgendwie, ich weiß nicht. Also das ist aber die Halloween-Folge auf jeden Fall, ne?
Jetzt, ja. Das ist das Intro für die Halloween-Folge.
Also das passt. Spooky ist es ja allemal.
Hä? Nee. Wieso? Nur wegen Halloween oder wegen der Folge?
Ja, das ist doch diese neue Drogenbeauftragte, oder nicht?
Alter, das ist die Bundesministerin für Ernährung und Landwirtschaft. Das ist so ziemlich das Gegenteil von Drogen.
Nee, aber so Zucker und irgendwie so diesen ganzen Zusatzstoffe und
wenn du was mit
Holz statt Erdbeeren im Joghurt und so, dafür ist sie zuständig?
Wenn du was mit Zucker machen willst, dann mach doch wegen Halloween was mit süß oder salzig.
Ja, aber ist sie nicht auch von der CDU? Meine Damen und Herren, herzlich willkommen bei Fiete Gastro, dem auch kulinarischen Podcast.
Wieso bist du denn so negativ heute?
Also nicht heute.
Und dann macht man so ein krasses Lachen, so ein schrilles Lachen.
Ja, das Michael Jackson Lachen. Ah, weißt du, aus diesem Thriller.
Propofol.
Aus dem Thriller.
Tim.
Einfach mal durchatmen.
Aber wirklich, du hast den Bimbam baumeln lassen und jetzt einfach mal durchatmen.
Wahnsinn, du. Ich bin wirklich in sehr vielen Dingen brillant, ne? Aber weißt du, wo ich richtig gut drin bin?
Im Nichts tun.
Im Urlaub machen.
Ja.
Da muss ich, ich weiß immer, man braucht auch Talent dafür, ne? Aber boah, bin ich für Urlaub gemacht.
Wie lange dauert es bei dir, bis Urlaub machen einsetzen kann?
In diesem Jahr hat es sehr lange gedauert. Also bis ich wirklich so anfing, gänzlich zu genießen. Und so frei und mich an Dingen nicht zu stören oder so. Diesmal schon 10 Tage.
Oh.
8, 9, wow. 10 Tage. Aber ich habe auch echt geackert wie eine Hafenuhr. Also war jetzt wirklich die letzten 2 Jahre extrem unterwegs und natürlich auch extrem öffentlich unterwegs. Und auch wenn ich eben nicht öffentlich bin, bin ich öffentlich. Und das heißt, so diese kleinen mentalen Pausen, die ein jeder braucht, die waren zum Schluss nicht mehr ganz so gegeben. Plus Kreativität, plus Wirtschaftlichkeit, plus, dich musste ich auch noch aushalten. Dann,
mich?
Ja, dann gibt es
das. Jetzt auf, als wäre ich dabei gewesen im Urlaub.
Nee,
ach, du meinst
vorher,
vor dem Urlaub?
Vorher, also, vorher.
Ich bin ein Teil davon, dass du urlaubreif warst. Das ist doch geil.
Würde ich schon sagen,
find
ja.
Finde ich gut.
Würde ich schon sagen.
Das finde ich richtig gut.
Naja, und dann haben wir ja auch viele tolle neue Dinge gemacht. Wir haben natürlich gastronomisch wieder toll geliefert. Ich habe schöne Sendungen gemacht. Wir haben den Podcast neu gemacht irgendwie. Und das ist natürlich, ich bin ja jemand, obwohl ich sehr voll von mir selbst bin, reflektiere ich ständig. Und ich habe gerade heute in einer Zeitung gelesen, dass ein nicht Taylor Swift, irgendeine Sängerin ein bestimmtes Syndrom hat, an dem sie sehr leidet, dass sie nie richtig wirklich weiß, warum sie gut ist oder warum es gut ist, was sie macht. Und das habe ich auch ein bisschen in mir.
Sowas wie geringes Selbstwertgefühl oder Selbstvertrauen in sich?
Nee, gar nicht. Einfach eine ich glaube, eine ganz gesunde Selbsteinschätzung, dass es, ja, es macht es besonders, dass man es selber macht, aber es hat auch sehr oft mit Zufällen und glücklichen richtigen Entscheidungen zu tun.
Aber wenn du jetzt in Transsilvanien auf deiner Liege liegst und Urlaub machst und dann kurz Revue passieren lässt, dann würdest du doch nicht zu dem Schluss kommen, dass du eventuell nicht erfolgreich sein könntest?
Nee, es geht nicht darum, um erfolgreich zu sein. Ich habe gerade heute Morgen, glaube ich, einen sehr philosophischen Gedanken gehabt, dass ich gesagt habe, oder dass ich so für mich gedacht habe, ich möchte ja schon auch, dass die anderen glücklich sind mit dem, was ich tue. Da habe ich gedacht, eigentlich ist es sehr viel wichtiger, dass ich glücklich bin mit dem, was ich tue. Und genau da die Balance drin zu finden, das ist, glaube ich, eine Riesenherausforderung für, ich will nicht sagen, dass ich ein Borderliner bin oder alle Leute, die in der Öffentlichkeit stehen, die ein Borderliner nicht sind, aber wir haben schon oft eine große Ambivalenz in uns drin. Das heißt, wir machen viel für den Applaus und wenn er dann kommt, ist er uns manchmal auch unangenehm.
Kennt man ja oft, extrovertiert wie Sau vor der Kamera und auf der Bühne und sehr introvertiert, sobald das Licht aus ist. Robbie Williams hat da mal ein wirklich gutes Buch drüber geschrieben, wie es dem eigentlich geht. Weil man denkt sich gar nicht, dass auch ein, bleiben wir bei Robbie Williams, einen Tag haben kann, wo er sagt, scheiße, ich habe heute keinen Bock zu arbeiten, aber er muss vor 80.000 auftreten.
Ja, genau.
Kann man sich gar nicht vorstellen.
Ja, und dann lässt du Kraft. Also das sind die Momente, hat jeder. Das ist, als wenn du jeden Freitagabend bloß 7 Tage die Woche in die Disco gehst und halt immer Topsmanier herausgeputzt sein möchtest. Und dann hast du auf einmal einen Pickel auf der Stirn. Dann willst du eben einfach nicht im Rampenlicht stehen und musst es dann aber trotzdem in dem Moment tun. Und wenn da die Momente zu häufig werden, glaube ich, verliert man sehr viel Kraft. Also auch Kraft, die nicht so schnell wieder aufzufüllen ist. Da bin ich jetzt weit von entfernt gerade. Aber ich glaube schon, dass es auch was damit zu tun hatte, zum Beispiel als ich vor diversen, mehr als eine Dekade her, hatte ich ja mal sowas wie einen Burnout, obwohl ich das Wort nicht mag, aber ich hatte auf jeden Fall eine Krise, wo das schon sehr viel damit zu tun hatte, dass ich eben zu oft performt habe, obwohl ich eigentlich innerlich gar nicht mehr in der Lage dazu war. Also es ist ein bisschen so dieses Ding vom traurigen Clown auch ein bisschen. Mhm. Das sind schon echt manche krasse Momente und es ist unfassbar schwer und das klingt, wenn ich jetzt so drüber rede, als ob ich eine Krise hätte, aber habe ich gar nicht. Ich habe nur ein Bewusstsein darüber, eben diesen Spagat immer zu gehen, diesen Spagat aus Müll runterbringen und ich möchte gern ein Foto mit Ihnen haben.
Erkennst du Kollegen oder Kolleginnen, wo du sagen könntest, eieiei, der oder die ist jetzt kurz davor, das merke ich?
Ich weiß nicht, ob es wirklich stimmt, aber ich bin ja ein Jahrgang 70er und meine ersten schwulen Freunde haben immer gesagt, dass sie so ein Schwulenradar haben. Mhm. Dass sie sich einfach blind erkennen, egal wie, ob sie da schon draußen sind mit oder nicht, aber dass sie da so ein gewisses Gespür haben. Und zu der Phase, zu der Zeit, als ich mich, als ich an die Rekonvaleszenzzeit, sagt man das so?
Genau so sagt man das.
Hatte und sozusagen schon wieder auf dem Weg nach oben war, habe ich einen fast nahezu röntgenartigen Blick für Menschen gehabt, die ähnlich strukturiert waren oder die vielleicht sich an einer Grenze befinden, wo sie selber noch nicht mehr wissen, dass sie die schon längst überschritten haben. Also dann sieht man was, dann sieht man ganz deutlich. Und inzwischen glaube ich auch, es erkennen zu können an bestimmten Fragestellungen. Okay. So, also das ist dann so dieses, man hat immer fast das Gefühl, sie stellen eine Frage stellvertretend für einen imaginären Freund, um eine Antwort für ihr eigenes Leben zu kriegen. Und dann klingeln bei mir immer alle Alarmglocken.
Aber du hast
oder wenn jemand sagt, immer alles richtig gut. Und, aber läuft. Auf eine Art und Weise, weil ich sage sehr oft alles richtig gut und meine das auch so. Aber dann merkst du bei einigen, und wenn derjenige dann nicht nur sagt, alles richtig gut, sondern dann dieses richtig gut auch noch versucht, mit Argumenten zu stützen, das ist zum Beispiel oft ein Signal. Also wenn er sagt, toll, alles großartig und Laden und super und Geschäft und dies und das und jenes und weil wir sind doch alle Zweifel, also jeder von uns, nur weil wir jetzt hin und wieder mal auf der Hör zu sind, heißt das ja nicht, dass wir nicht an uns zweifeln.
Es ist auch gar nicht so einfach für viele Leute auf die Frage, wie geht's dir, auch mal zu antworten, wenn es einem nicht so gut geht. Also ehrlich zu antworten, zu sagen, nur ich habe heute einen schlechten Tag oder sonst was. Also
ja, das liegt aber daran, dass man den Zuhörer sozusagen oder demjenigen, der die Frage stellt, in eine komische Situation bringt. Soll er sagen, ach so? Mhm. Soll er sagen, ach Mensch, das tut mir leid? Oder soll er dir eine Antwort geben auf das? Und derjenige weiß es in dem Moment nicht. Und mir geht's gut? Ach so. Das ist ja schön. So, dann, das ist ein angenehmeres Gesprächsende, als mir geht's nicht so gut und du sagst, ach, das ist aber schade.
Aber,
Tim, ja, danke für nix,
du Vollpfosten. Dir geht's gut, das sieht man, du hast richtig Teng. Mhm. Und wir haben ein bisschen was vor, ich erzähle jetzt gleich was, aber...
Oh bitte, heute wird toller Tag.
Wir haben gestern kurz drüber gesprochen und ich dachte mir, Tim und ich haben uns gefragt... Wie werden eigentlich die Charts bei Spotify, also für den Podcast jetzt, wie funktionieren die? Und ich habe mir gedacht, Tim, wir fordern einfach die Fites, unsere Hörer auf, dass sie uns mal schreiben, falls jemand weiß, wie das Ranking bei Spotify zustande kommt.
Wir haben gestern ein Gespräch geführt darüber, denn ich habe festgestellt, dass mein Tun im Podcast und die Reaktion der Zuhörer oder der Leute, die da eben gerne zuhören, mir ganz besonders wichtig sind. Und das klingt gerade so, oh Gott, ne? Also sehr pathetisch.
Nein, um Gottes Willen.
Aber so, weil man hat das Gefühl, dass die Macher, also die Sprecher, die Redner, die Leser, die Laberer, die flauschigen Jungs, die Hacking irgendwie so und ihre Zuhörer und wir eben auch eine intimere Beziehung haben als wenn ich Fernsehen machen würde. Mhm. Da habe ich einen etwas neutraleren Blick auf die Menschen, die sozusagen eventuell meinem Programm folgen würden. Hier habe ich das Gefühl, dass es wirklich so eine gewisse Intimität hat. Total. Und ich möchte wissen, oder hatte mich eben nur daran interessiert, wir kriegen sehr viel positives Feedback. Wo befinden wir uns eigentlich gerade? Ist noch Potenzial nach oben oder haben wir genau unsere Kernhörerschaft gewonnen und begeistern die und können die auch halten? Was müssen wir tun? In welchen Bereichen könnten wir noch ein bisschen dazulegen? Um einfach so festzustellen, dann, wo befindet man sich eigentlich innerhalb dieser wirklich immer spannender werdenden Podcast-Welt?
Okay, also falls das jetzt jemand beantworten kann, darf er das gerne an nachschlag@fite-gastro.de schicken oder gerne an die sozialen Medien. Tim, ich muss jetzt kurz erklären, wir sind heute an einem Tag, wo gestern viel passiert ist.
Oh ja.
Diese Folge wird aber erst wahrscheinlich in 2 Wochen ausgestrahlt. Ja, das hat was mit Werberollen zu tun. Ja. Denn wir waren ja bei dem, unter anderem gestern in Berlin, im Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft.
Nein, jetzt mach ich mal.
Keine Werbung machen.
Ach, darf man nicht?
Nein.
Okay, das verstehe ich. Das kann ich aber auch gut nachvollziehen. Das macht. Also, wir sind heute gestern oder gestern heute oder sind wir in 2 Wochen morgen?
Also ganz ehrlich sind wir.
Also wir tun nicht so, als ob wir heute heute sind und auch gestern heute als heute auch.
Genau.
Okay, also wir sind schon ehrlich.
Ja, wir sind wirklich ehrlich.
Also, wir werden ein Teil des heutigen Podcasts, der heute von euch, liebe Hörer, gehört wird. Haben wir gestern aufgezeichnet.
Genau.
Das war ganz besonderen Umständen gegenüber geschuldet, dass der Gast, von dem ich in diesem Falle eben auch wusste, räumlich und lokal sehr stark gebunden ist und vor allen Dingen zeitlich extrem angebunden ist und für mich ein Riesengeschenk, was glaube ich auch so ein bisschen der Wertigkeit des Podcasts teilweise, wir reden viel Blödsinn, aber wir reden auch manchmal echt ganz intelligente Sachen, entspricht.
Vor allem die Gäste.
Unsere Bundesministerin. Ja. Für Landwirtschaft und Ernährung.
Genau.
War zu Gast bei Fiete Gastro und wir konnten einen kurzen, kleinen, sehr intensiven, sehr, sehr lebendigen Einblick ob ihres Schaffens
bekommen. Ja.
Und haben eben das große Vergnügen gehabt, gestern einen Teil des Podcasts, den ihr gleich noch hören werdet, im Bundesministerium sozusagen aufzuzeichnen.
Genau. Die Rede ist von Julia Klöckner.
Dankeschön.
Und du bist aber nicht nur dahin gegangen, um dort einen Podcast aufzunehmen, sondern du bist dorthin gegangen, um auch was mitzunehmen.
Ja, was denn nochmal?
Und Tim ist nämlich gestern ausgezeichnet worden, eben in diesem Bundesministerium für Ernährung und Wissenschaft, mit einer Medaille, die sogenannte Professor-Niklas-Medaille.
Ja.
In Silber. Und ja. Das war ein großer Moment, ne?
Das war in der Tat ein großer Moment, weil... Es ist die höchste Auszeichnung, die das Bundesministerium für Landwirtschaft überhaupt ausgibt, sozusagen. Ja. Und sie ist eine Anerkennung für die Verdienste, die man rund um die Welt von eben entweder landwirtschaftlicher Produktion, Innovation oder eben auch Vermitteln von Fachwissen im Thema Ernährung sich erarbeitet hat. Und das freut mich natürlich sehr, weil ich würde sagen, über die Maßen hinaus bekannt auch manchmal für mein etwas rustikaleres Auftreten, wobei ich eben auch immer versuche, eben Leute für das, was ich tue und das, wovon ich Ahnung habe, auch zu begeistern und sie auf die Reise mitzunehmen. Und das wurde dort sehr wertgeschätzt. Ich mache sehr viele Dinge außerhalb der öffentlichen Wahrnehmung, gerade was auch soziale Komponenten angeht und eben Nachwuchsförderung und Bildung mit Kindern, Schulkindern, Kindergärtnern, weil es mir eben ganz wichtig ist, dass wir einen freudvollen Umgang auch in Zukunft weiterhin mit handwerklich toll produzierten Lebensmitteln haben. Und da habe ich für meine allgemeine Tätigkeit und eben für die Auswirkungen, die auch mein Tun teilweise eben auf die Bevölkerung hat, geehrt. Und das hat mich sehr stolz gemacht.
Ja, und das hat man dir auch tatsächlich angesehen. Du sahst noch besser aus als heute, im Anzug, im feinsten Zwirn. Dann wurde noch eine Spitzenforscherin im Bereich digitale Landwirtschaft, Professorin Cornelia Welzin, ausgezeichnet. Und der Imker und Bienenschützer Peter Maske. Also es war eine sehr illustre Runde beim, so nennt sich das ja, politischen Erntedankfest.
Ja.
Und so sah es ja auch aus. Es war alles in sehr wohlwollend warmen Farben gehalten. Es war voll. Der ganze Raum war bumsvoll. Und am meisten geredet bei der Dankesrede hast du.
Ist das so?
Ja.
Das fällt mir nicht auf, weil ich höre mir selber nicht zu. Ich habe das vor Jahren mal bei Kitchen Impossible gesagt, dass ich mir nicht beim Labern zuhören kann. Ich kriege Kopfschmerzen davon. Also habe ich eine Taktik entwickelt, einfach so in so interne Ohrstöpsel zu haben. Und ich höre eure Worte, aber meine nicht mehr.
Also das ist jedenfalls der Gast, den wir gleich dann in dieser Folge hören. Aber vorher, da eine Auszeichnung nicht genug, gab es noch etwas in Hamburg. Ja. Ich habe die Presseinformation. Tim, ich lese jetzt einfach mal vor. Tim Melzer ist neuer Alster-Schleusenwärter.
Ja.
Da die Freie und Hansestadt Hamburg keine Orden vergibt, hat sich die Kongregation der Alster-Schleusenwärter SC zum Ziel gesetzt, herausragende Persönlichkeiten, die im weitesten Sinne die Schleusen für die Hansestadt öffnen, auszuzeichnen. In diesem Jahr fiel die Wahl auf den bekanntesten deutschen Starkoch und Gastronom Tim Melzer, der durch Sendungen wie Schmeckt nicht, gibt's nicht oder aktuell mit der Show Kitchen Impossible ein Millionenpublikum erreicht. Daneben betreibt er in Hamburg beliebte Restaurants wie die Bullerei oder die Gute Botschaft und seine Kochbücher wie Born to Cook, Heimat und Neue Heimat sind Bestseller. Tim Mälzer, so das Komitee, hat als Hamburger Koch, Unternehmer und Buchautor die Schleusen für die Hansestadt weit geöffnet.
Ich muss sagen, dass ich, als ich die Anfrage oder die Ernennung sozusagen bekommen habe, dass man mir diesen Preis überreichen möchte, ich wirklich ein bisschen eng bei den Augen wurde, weil das bedeutet mir wirklich sehr, 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 sehr viel. In der Pressemitteilung steht ja schon geschrieben, dass der Hamburger an und für sich keine Orden verteilt und eigentlich auch keine Orden annimmt. Nichtsdestotrotz eine öffentliche Wertschätzung hin und wieder auch gegeben sein kann, ob der Menschen, die sich in der Hanse halt verdient gemacht haben, das sind natürlich sehr viel mehr als jetzt nur Menschen wie ich. Sonst es könnte sehr viele tausende Menschen treffen, die eben sehr engagiert sich in Hamburg bewegen. Was mich aber an diesem Preis eben sehr, sehr stolz macht, ist auch die illustre Schar derer, die den Preis bereits bekommen haben, in der ich mich da bewegen darf. Das hat angefangen, die allererste Medaille wurde an Freddy Quinn verliehen. Dann waren natürlich weitere Menschen dabei, wie Jan Fedder. Das macht mich richtig stolz, weil Janni und ich sind wirklich dick befreundet und das ist so ein bisschen, also dadurch sind wir so ein bisschen noch dichter aneinander gerückt. Uwe Seeler natürlich, allerdings auch die Familie Otto, ganz viele Leute, die sich auch sozial engagiert haben. Sandra Völker ist damals als Schwimmweltmeister. Rolf Zukowski.
Ja, habe ich gesehen.
Rolf Zukowski.
Geiler Typ.
Und aber eben auch Siegfried Lenz.
Ja.
Und dieser Preis ist wirklich, glaube ich, eine Anerkennung, die ich weiß gar nicht, wie man die richtig greifen soll, weil es ist eben, wir öffnen die Schleusen für Hamburg, soll heißen, wir sind in der Lage, durch unser Tun Menschen dazu bewegen, eventuell sich in der Stadt aufzuhalten, zu bewegen oder eben ihre Zeit hier zu verbringen. Und deshalb war mir ganz wichtig, dass ich den Preis nicht persönlich bekommen habe, sondern stellvertretend eigentlich für alle Gastronomen. Das wäre mir wirklich wichtig. Das ist nicht pseudo-bescheiden, weil ich meine das, weil ich finde, dass durch die Ernennung und die Anerkennung des Preises an den Fernsehkoch oder Gastronom Tim Mälzer stellvertretend alle Gastronomen in Hamburg eigentlich gewürdigt werden und werden einfach mal eben auch auf das Podest gehoben, auf das sie auch zu Recht gehören, nämlich in eine wirklich gesellschaftliche Wahrnehmung, weil wir nicht einfach nur unfassbar viel für das Bruttosozialprodukt beitragen der Hansestadt. Wir sind nicht nur ein richtiger Wirtschaftsfaktor und beschäftigen sehr viele Tausende von Menschen, sondern wir begeistern eben auch, wir schaffen Erinnerungen in den Menschen, die diese Stadt besuchen. Und ein Restaurantbesuch gehört so selbstverständlich dazu wie ein Besuch im Miniaturwunderland oder in der Elbphilharmonie oder meinetwegen auch in der Flora oder in ähnlichen Dingen irgendwie so. Die gehen jetzt nicht alle bei mir essen, aber sie gehen mindestens einmal irgendwo essen und wir sind sozusagen auch eine essbare Visitenkarte der Stadt. Und inzwischen haben sich ganze Länder das auf die Fahne geschrieben, als Beispiel sei da hier nur mal Dänemark genannt irgendwie oder ganz Skandinavien, die es ja wirklich schaffen, einen Foodtourismus zu entwickeln und über eine kulinarische Brillanz sich sozusagen auch wieder auf die Weltkarte zurückzubringen. Und das ist eine Rolle, die der Gastronomie in Deutschland noch nicht so ganz zugetraut wird. Da gibt es sehr viele Diskussionen, die in meinen Augen manchmal zu harsch geführt werden, warum eben so wenig Spitzenköche eine öffentliche Anerkennung auch im Rahmen von Wertschätzung oder Preisen in Anführungszeichen oder eben Auszeichnungen bekommt. Und deshalb ist dieser Alster Ehrenschleusenwärterpreis für mich ein Stellvertreterpreis, den ich sehr gerne für alle Gastronomen in Hamburg angenommen habe. Klingt blöd, aber ich meine das wirklich so.
Soll nochmal einer sagen, du seist nicht bescheiden. Und es war eine schöne Veranstaltung. Ich fand das so putzig.
Wenn einer mal sagt, hau ich dem in die Fresse.
Aber direkt in die Schnauze.
Fresse halten, hau ich dir in die Schnauze.
Mal sagen jetzt. Jedenfalls die Laudatio, die auf dich gehalten wurde, die war wirklich schön. Und ich fand, der schönste Teil war, als der Laudator sagte, macht Tim Mälzer jetzt auch Fiete Gastro, den auch kulinarischen Potstars. War das nicht süß irgendwie? Ja. Naja, also jedenfalls, das bedeutet, wenn ihr Tim sehen könnt, er sitzt heute ein bisschen höher. Das liegt daran, dass er ein bisschen schwebt mit zwei Auszeichnungen an der Tasche. Da kann man das auch mal.
Ich will nicht sagen, dass ich dadurch so ein bisschen seriöser geworden bin, aber
altersweiser vielleicht.
Ich sag mal so, das ist ein Applaus, der mir sehr gut gefallen hat. Und da bin ich jetzt gar nicht mehr bescheiden, sondern wo ich halt denke, ach man, das ist schon geil, wenn du so ein bisschen, ich alber immer so rum, dass ich bin ja, wenn man die Geschichte erzählt von Pinneberg, ich bin ja Pinneberger.
Echt? Das weiß keiner.
Ja, so. Und Pinneberg hat man eine Image-Kampagne gestartet, weil sie weg von diesem prolligen Image wollen, dass die Pinneberger ja auch teilweise in Hamburg haben. So, und damit wollten sie mit vielen bekannten Persönlichkeiten aus der Öffentlichkeit arbeiten und mein Management hat das mitbekommen und hat gesagt, naja, einer der bekanntesten Söhne der Stadt bin ja sozusagen ich. Mhm. Also rief er dort an und hat gefragt, ob nicht eventuell auch mit mir gearbeitet werden wollte und so, weil waren so die Brote waren dabei und noch ein paar andere tolle Leute. Und es gab so ein leichtes Schweigen auf der anderen Seite der Leitung. Ach, das ist nicht. Und dann hieß es irgendwie so, Herr Wirtz, der Inhalt der Kampagne ist ja weg von diesem prolligen Image zu kommen. Da kann uns der Melzer leider nicht beihelfen. Ja.
Ist das schön.
Da habe ich eigentlich so, mein Herz wurde in zwei Stücke zerrissen irgendwie so, aber mein Traum ist immer noch in so einer Neubausiedlung irgendeine Sackgassenstraße nach mir benannt zu haben.
Aber das hast du, kam mal gestern, sagtest du erst, wenn man abgelebt hat, ne?
Ich habe das mal gehört. Ich glaube, du musst 5 Jahre tot sein.
Ist das so?
Ja.
Ah, verdammt.
Ja.
Na gut, also dann wird das hoffentlich noch sehr lange dauern.
Aber nochmal, dieser Preis, der Alza-Schleusenwärter, ist die höchste zivile Auszeichnung, die du in Hamburg bekommen kannst. Das macht mich wirklich verdammt stolz. Und ich bin sehr, sehr stolz, demütig stolz, dankbar stolz. Ganz toll.
Also Tim, ich finde das ein wunderbares Schlusswort für unser Intro, um jetzt das richtige Intro
Was denn? Wir müssen doch jetzt in die Bahn, wir müssen doch...
Ja, wir gehen jetzt gleich in die Bahn, wobei, ey, ganz ehrlich, ich finde es so scheiße, dass du mich so auszählst, dass ich Bahnfahren gut finde und dass ich bestimmte Bahnmodelle geil finde.
Mädels.
Wirklich.
Ich höre ja inzwischen auch, das mag ich auch an unseren Zuhörern, dass sie sich inzwischen auch teilweise schützend vor dich stellen, wenn ich mal wieder auf die rummacke, wegen misslungener Gags oder ähnlichem Dinge. Aber Sebastian ist einfach ein Vollnerd. Und der hat so seltsame Verhaltensdinge, die legt er an den Tag. Und das ist teilweise so hochgradig irritierend. Wir sind gestern übrigens mit der Deutschen Bundesbahn von der wunderbaren Veranstaltung im Bundesministerium nach Hause gefahren. Und haben eine bezaubernde, ganz unfassbar freundliche Zugbegleiterin getroffen, die also wirklich so viel, also so eine positive Visitenkarte für die Bundesbahn hinterlegt hat. Das war wirklich großartig. Und jeder, der uns beide kennt, weiß, dass wir auch schnell in die Plauderei kamen und auf einmal fing Sebastian davon zu schwärmen, welches Modell der ICE, in welcher Generation,
ICE 4.
Aufgrund von welcher Tatsache, weil es irgendein Dach oben drin gibt.
Nee, ich könnte jetzt tausend. Das fängt schon damit an, dass die Sitznummern digital in der Kopfstütze sind. Du hast ein ganz neues Führerhaus. Das Lichtdesign ist ein ganz anderes. Ist schon geil.
Nee, du hast dich gefreut, als die Bahn Dammtor einfuhr. Du hast gesagt, oh toll, ein neuer ICE. Und ich dachte, Alter, was ist denn bei dir kaputt? Und dann hast du mit der Bahnbegleiterin gefachsimpelt.
Das war geil, ne?
Und das war wirklich so... Hatte eine ganz schräge Nummer. Also, ich sag mal, ja.
Also, ich
kann. Also, wenn ich dich jetzt zu Hause besuchen würde und du würdest die Tür von innen sozusagen kurz abschließen, ich würde nervös werden.
Meine Tür ist nicht abschließbar, die geht wie die ICE-4-Tür auf.
Hast du die einbauen lassen?
Habe ich einbauen lassen.
Wir haben uns ein bisschen reingesteigert, wie du in deiner kleinen Miniatureisenbahn zu Hause mit nacktem Unterkörper und so einer Ballon mit so einer Jim-Knopf-Trillerpfeife da zu Hause den Verkehr selber regelst.
Tim, tu mir jetzt den Gefallen, drück den Knopf
fürs Intro. Und den Zug mal schön in den Tunnel
reinschiebst. Wir drücken das Intro und genau jetzt.
Herzlich willkommen bei Fiete Gastro, der auch kulinarische Podcast mit Tim Melzer und Sebastian Merget.
Digga, Props, Digga, ihr habt meinen Respekt. Ihr macht Digga, Mucke, Schicke, Mucke, oh, wie gut das schmeckt.
Wir sind jetzt tatsächlich da. Wir befinden uns mit Fiete Gastro in Berlin, aber nicht irgendwo in Berlin, sondern tatsächlich im Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Freunde, der werte Kollege Tim sitzt nicht neben mir, sondern er schwebt ein bisschen höher, weil wir kommen eigentlich gerade aus Hamburg, wo er den... Ehrenschleusenwärterorden verliehen bekommen hat. Das muss ich kurz erklären. Diese Ehrenschleusenwärter sind Persönlichkeiten, die als heimliche Botschafter das Ansehen der Freien und Hansestadt Hamburg in aller Welt gemehrt haben, Tim. Aber das war dir nicht genug, ne, für einen Tag.
Das war jetzt erstmal schon mal ein sehr schöner Einstieg in den Tag. Vor allem, wer diesen Preis auch alle schon oder sich diese Nadel auch schon ans Revers heften kann, das erfüllt mich wirklich mit Stolz.
Freddy Quinn,
der erste Preisträger. Uwe Seeler natürlich, James Last, Jürgen Roland, Michael Otto, Annemarie Dose leider schon verstorben, Siegfried Lenz.
Und Rolf Zukowski fand ich besonders geil.
Und Rolf Zukowski, Jan Fedder natürlich. Ja. Ich glaube, der hat auch ein bisschen was für getan, dass ich da in diese Ehrengilde sozusagen aufgenommen werde. Und das ist schon was Besonderes. Wir Hamburger, das wissen die wenigsten, verteilen ja keine Orden. Wir Hamburger. Jedes Mal, wenn ich das sage, dann müssen sich die Hamburger
sagt der Pinneberger.
Nämlich fanden einen Grab umdrehen, da ich ja eigentlich geborener Pinneberger bin. Andersrum, ich bin geboren der Emzorner und in Pinneberg groß geworden. Bei Michael Stich ist es genau andersrum. Der ist in Pinneberg geboren worden und in Emzorn groß geworden. Aber beides Gesichter, die in Hamburg sehr aktiv sind. Und wie gesagt, ich habe diese Auszeichnung bekommen. Und das erfüllt mich schon sehr mit Stolz. Finde ich schon ganz geil.
Man hatte fast so ein bisschen die Befürchtung, dass sich der eine oder andere nicht erkennen könnte, weil du bist im feinsten Zwirn heute unterwegs. Mhm. Also wirklich, nicht nur braun gebrannt.
Ja.
Und wirklich toll in Shape, ich muss es einfach so sagen.
Ey, was das Verrückte ist, der Anzug, den habe ich vor 3 Jahren gekauft und da hat er mir nicht gepasst.
Also, heißt das so? Wirklich?
Ja, ich habe ihn noch nie getragen. Und dann habe ich ihn in den Schrank gehängt und gab es immer so den kläglichen Versuch, mich hin und wieder da mal reinzudrücken und so. Es hat nie gepasst. Und heute Morgen war Lucky Punch das Ding enorm angezogen und das war wie eine zweite Haut.
Was hättest du gemacht, wenn er nicht gepasst
hätte? Ich habe ja sonst nur Smoking.
Also
ich
bin im Smoking
gekommen? Ich bin Smoking gekommen, ja. Gut. Aber ich bin Typ, ich hab sogar ein Tagessmoking. Ja, jetzt guckst du.
Was ist das?
Ich weiß nicht, ich habe es gekauft. Und dann hat er gesagt, es ist Tagessmoking. Also ein Smoking mit einem anderen Revers, glaube ich. Das Revers ist rund und hat nicht so dieses hochstaatstragende Revers, was so ein bisschen pinguinartig auseinandergeht, sondern es ist ein bisschen slimmer, also ein bisschen dünner und ist dann so rund auslaufend. Und dann hast du so ein Tagessmoking für Cocktailpartys.
Staatstragend. Du hast mir eine wunderbare Leitplanke mal wieder dahin gezimmert. Staatstragend, weil geht es dann ja weiter.
Ja.
Ein Orden ist Melzer nicht genug. Wir sind dann also jetzt direkt weiter nach Berlin gefahren. Ich habe es gerade gesagt, wo wir uns befinden. Denn hier lädt heute Julia Klöckner ein zum politischen Erntedankfest mit Verleihung der Professor-Niklas-Medaille. Und da hast du gesagt, nehme ich auch noch.
Ich muss erst mal recherchieren, wer Professor Niklas eigentlich war,
ja.
Bin ich ganz ehrlich. Das liegt aber an meiner, ich bin ja noch eines sehr jugendlichen Jahrganges zugehörig. Und dieser Mann ist sozusagen, war unser erster Bundesminister für Landwirtschaft und Ernährung. Oder damals Ernährung, glaube ich, ne?
Ja.
Und da gibt es eine Auszeichnung, da musste ich mich da ebenfalls kurz einlesen, warum, wieso, weshalb. Und dann habe ich gedacht, jupp, das passt. Kann man mal machen.
So,
dann bin ich nach Berlin gefahren mit der Bahn.
Und hier sind wir jetzt gefahren. Du hast die Fahrt verpennt, im wahrsten Sinne des Wortes, aber das hast du auch gebraucht. Jetzt sitzen wir hier ausgeschlafen und wir sitzen hier natürlich nicht allein. Wir sind hier bei einer Gastgeberin eben angesprochen, bei Julia Klöckner. Und wer nicht weiß, wer die Dame ist, habe ich gedacht, schreibe ich kurz ein bisschen was zusammen, um sie einzunorden. Ich habe es mir gemerkt.
Das heißt, sag doch mal Hallo.
Einzunorden. Das mache ich dann, wenn ich es vorgelesen habe. Julia Klöckner.
Die ist ja schon da, die Julia.
Genau. Ist ein echter Tausendsassa. Wobei, heutzutage muss man sicher Tausendsassarin sagen. Gerade auf Bundesebene. Sicherlich ein interessantes Thema. Wie dem auch sei, Julia Klöckner macht viel, kann viel, ist viel. Vor allem ist sie seit dem 14. März 2018 Bundesministerin für Ernährung und Landwirtschaft im Kabinett Merkel. Dazu ist sie seit 2012 eine von 5 stellvertretenden CDU-Bundesvorsitzenden und sie ist das, was man eine echte Studierte nennt. Sie studierte Politikwissenschaft, katholische Theologie, Pädagogik an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz mit den Studienschwerpunkten internationale Politik, Agrarpolitik sowie Sozialethik, Wirtschafts- und Bioethik. Mein Gott, komme ich mir gerade doof vor. Apropos ist viel. Die Bundesministerin für Ernährung und Landwirtschaft hospitierte auch mal beim SWR-Fernsehen.
Okay,
absolvierte ein journalistisches Volontariat beim auf Wein- und Getränkepublikationen spezialisierten Meininger Verlag und war Redakteurin bei der Weinwelt sowie Chefredakteurin des Sommelier-Magazins. Na denn, Prost. Möchte man den aktuellsten Clou von Julia Klöckner in einem Satz beschreiben, würde er in etwa so gehen. Esst mehr grünes A und weniger rotes E. Denn folgt man beim Einkaufen künftig dem Nutri-Score, einer Art Lebensmittelstempel, ist das mit dem gesünder Ernähren gar nicht mehr so schwer. Und wer ist diejenige, die sich dafür ausgesprochen hat? Ganz genau, die Dame. Wir halten also fest, die Bundesministerin für Ernährung und Landwirtschaft isst wirklich viel. Genau wie Tim, der isst auch viel, am liebsten in seinem Restaurant. Und damit herzlich willkommen zu Fiete Gastro, dem auch kulinarischen Podcast mit einem doppelt ausgezeichneten Tim Melzer und vor allem unserer Gastgeberin für heute, Julia Klöckner.
So, was für eine Einleitung. Und wenn man da jetzt die Augen schließt und deiner Beschreibung zuhört, dann würde man ja erstmal so, es klingt schon echt durch irgendwie, ne? Tja. Ethik, Politik, Landwirtschaft, also das ist alles, was da studiert worden ist. Und dann sitzt man dieser Dame gegenüber und ist ein wenig wirklich überrascht, ob dieser Frische, ob dieser Strahlen,
mit die Schminke geht.
Na, aber wirklich, das ist ja, gerade wenn man ihre Vorgänger sich anguckt, irgendwie da war schon viel Graues bei, würde ich mal sagen.
Gerade, ja, was die waren ausmacht. Ja auch ein bisschen älter, lieber Tim, und ja, ganz so frisch bin ich jetzt auch nicht mehr, Jahrgang 72, also ja, 1900.
Entschuldigung.
Und erstmal willkommen, freue mich sehr, dass ihr heute hier seid.
Ja.
In unserem Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, Fischerei, dafür sind wir auch zuständig, muss ja ein Hamburger interessieren.
Gerade gestern aktiv gewesen,
genau, schon gehört. Genau, Fischfangquote, wir sind auch zuständig für die Wälder, für den Forst, für Biodiversität, für Tiere, für alles Mögliche und natürlich auch fürs Essen.
So, zwei Dinge, kurze Erklärung. Wir kennen uns schon länger.
Ja, als wir jung waren.
Als wir, was an mir ist die Zeit nicht spurlos vorbeigegangen. Bei dir könnte man einfach Time Warp machen und sich direkt wieder zurück. Wir haben uns kennengelernt auf dem 50. Geburtstag von Johann Langenfeld.
Genau, auf dem Schiff.
Und haben dort einen sehr schönen, fröhlichen und auch ansatzweise feuchten Tag miteinander verbringen dürfen. Nicht nur wir beide, sondern es war eine sehr illustre Gesellschaft.
War eine gute Runde.
Da waren tolle Köche dabei, tolle Gäste, viele Freunde von Johann natürlich. Und wir haben uns kennengelernt. Zu dem Zeitpunkt warst du aber natürlich noch nicht im Ministerium. Aber deshalb duzt sich unsere Ministerin. Weil das ist ja schon dicke Hose. Ministerin ist schon, da ist normalerweise feinster Zwirn angesagt. Und Protokoll. Gibt es ein Protokoll, wenn man ihn
dir... Es gibt dir eine Protokollabteilung bei uns, ja. Aber ansonsten ist das hier sehr... gelassen.
Was könnte ich jetzt wirklich falsch machen zu Beginn?
Ich wüsste jetzt nichts. Also mitteleuropäische Verhaltensweisen hast du drauf, bist ordentlich angezogen. Aber jeder darf rumlaufen, wie er will hier.
Ja,
nein, das sieht also man ja auch machen.
An deinen Leuten.
Ja, ich war ein bisschen sind ganz normale alle. Leute.
Ich habe Krawatte an und die laufen hier so flunzig rum.
Ja, ich habe dich erst gar nicht erkannt mit der Krawatte.
Aber
ich
dachte, wo ist denn
der Tim? Aber es sieht schon stark aus. Musst du wieder zurückgeben? Oder?
Nee, nee, ist meiner. Das ist wirklich meiner. Das ist, und ich kriege sogar das, und das ist einer der wenigen Anzüge, wo ich den Sakko
zukriege.
Und das ist schon geil.
Toll. Also wer heute einen Preis bekommt, die Professor-Niklas-Medaille.
Ja.
Der geht schon in die Geschichtsbücher des Bundeslandwirtschaftsministeriums ein.
Das ist sehr schön. Sag doch mal, was hat es damit auf sich, bevor wir auf dich schauen?
Also erstmal das Thema der Niklas-Medaille. Damals war das Bundesagrarministerium, hatte eine Aufgabe, da ging es um den Hunger zu vermeiden. Da ging es darum, hat die deutsche Bevölkerung genügend zu essen nach dem Krieg? Und es ging darum, dass für die wachsende Bevölkerung und für den Wohlstand auch sichere Ernten da waren. Heute haben wir ja ganz andere Herausforderungen. Heute geht es um die Fragestellung, ist die Landwirtschaft vorbereitet für die Zukunft? Da geht es um Umwelt- und Klimaschutz, da geht es um Nachhaltigkeit in der Produktion. Und in der Bandbreite eben dieser Professor-Niklas-Medaille haben wir nicht nur die Kriterien natürlich immer von Jahrzehnt zu Jahrzehnt angepasst, sondern ich habe auch ein bisschen aufgeräumt mit dieser Verleihung. Früher gab es ganz, ganz viele Preise. Ich habe jetzt nur für drei einen Preis und eine Frau ist auch dabei. Das ist auch ganz, ja, das war so natürlich hier nicht. Also insofern, glaube ich mal, so ein bisschen der Normalität angepasst. Und warum Professor Niklas Medaille? Er hat Großes geleistet für die Landwirtschaft, für das Ernährungsbewusstsein. Und wir verleihen einmal im Jahr jetzt an drei Personen die Medaille, die sich für besonders für das Thema Ernährung, Anbau, aber auch zum Beispiel Digitalisierung in der Landwirtschaft, für Modernität eingesetzt und ausgezeichnet haben. Und da haben wir gesagt, Ernährung. Wer könnte da einen Preis bekommen?
Ja.
Und da sind wir auf dich gekommen, weil du...
Gute Idee.
Ja, weil wir dachten, dass nur mit diesem Hamburger Preis ist, auf einem Bein steht man schlecht. Ja. Nein, wir sind auf dich gekommen aus sehr guten Gründen. Zum einen, weil du mit Schülern ganz klar in einer Sprache, die sie verstehen, auf das Thema Ernährung aufmerksam machst, weil du in Fernsehsendern, sei es öffentlich-rechtlich oder auch privaten Sendern, Lust auf Essen machst, aber vor allen Dingen die Hürde senkst, dass jeder auch selbst spürt, er hat eine eigene Verantwortung, wie er mit den Nahrungsmitteln, mit den Rohwaren umgeht, aber dass das auch nicht nur etwas für Sterneköche ist, sich mit Essen zu beschäftigen. Und am Ende kommt Wertschätzung raus. Also mit dem Wissen wächst Wertschätzung. Du machst das sehr unkonventionell, deine Sprache spricht die Leute an und vor allen Dingen die Kinder. Und die Kinder sind uns sehr im Blick, weil das sind ja die Erwachsenen von morgen. Und was Hänschen nicht lernt, das lernt Hans nimmermehr oder Klärchen und Clara. Ja. Und insofern sagen wir, Ernährungsbewusstsein fängt früh an, schon in den Schulklassen oder in den Kitas, und du bist ein Gesicht davon.
Also ich finde es eine sehr schöne Begründung, weil schlussendlich ist es auch genau das, was ich machen will. Ich will Bewusstsein schaffen, nicht mehr und nicht weniger. Aufklärung und die Menschen in den Bereich der Eigenverantwortung reinbringen und nicht immer nur andere den Zeigefinger auf andere zeigen, wenn mal Dinge nicht korrekt laufen, sondern dass an jeder in unserer Form als Teil der Gesellschaft auch seinen Teil dazu beiträgt, wie Dinge sich halt entwickeln könnten und wie sich teilweise auch eben entwickelt haben. Und dass man dem eben nicht einfach nur sich ergeben muss, sondern dass man an jeder wirklich die Möglichkeiten hat, seinen Teil dazu beizutragen, dass wir da in eine etwas positivere Zukunft hineinkommen und wir nicht immer nur warten und zurücklegen, dass irgendjemand das für uns regelt.
Es sind ja nicht immer nur die anderen. Also ich habe natürlich auch mit Eltern zu tun, die sagen, die Industrie ist schuld und die Schule müsste doch. Also ja, jeder hat seinen Anteil, aber als allererstes lernen Kinder Essgewohnheiten zu Hause. Und es ist auch nicht die Frage, ob ich viel Geld habe oder nicht viel Geld habe, sondern es ist die Frage, wie gehe ich mit Nahrungsmitteln, was kann ich mit einer Kartoffel machen? Hm. Weiß ich überhaupt, was Pastinake ist, was ich aus dem Blumenkohl mache? Meist sind ja die Fertiggerichte, die schon zubereitet oder verpackt sind, viel teurer, geschweige denn gesünder. Das sind sie gar nicht. Und insofern ist es dieses Bewusstsein, wo Nahrungsmittel herkommen, dass sie was wert sind. Wir sind das Land, das sehr viel Lebensmittel wegwirft. Wir geben auch nur 9% unseres Haushaltseinkommens für Nahrungsmittel aus, aber haben tolle, teure Küchen bei uns stehen, wo dann eher billige Rohware zubereitet wird. Und das macht mir schon Sorge.
Also ich würde gleich mal intervenieren, weil das ist so diese typische gängige Negativdarstellung, um erstmal ein Problem wahrzunehmen. Und ich bin ja so jemand, ich weiß nicht, ob das richtige Wort Nudging ist, ich versuche das immer sofort positiv zu verkaufen, also positive Emotionen zu wecken und das Problem gar nicht so groß zu reden, weil ich denke schon, dass wir eigentlich ein Überflussproblem haben und eben keine Versorgungslücke wie früher, was
richtig.
Du ja es geht eben sagte, ums Sattwerden. Früher ging es wirklich ums Sattwerden, um die Versorgung. Und wir haben jetzt einfach Überflussprobleme. Und was mir eben auffällt, für mich ist die eigentliche Problematik, spielt sich gar nicht auf dem Esstisch ab, sondern wirklich in unserem Zivil-Privatverhalten, in unserem Sozialverhalten, dass wir diese 24-7-Welt erreicht haben. Das heißt, zu meinen Zeiten hat der Supermarkt um 14 Uhr am Samstag, das war die lange Öffnungszeit, der hat eigentlich 12.30 Uhr zugemacht, am langen Samstag bis 14 Uhr aufgemacht. Und wer da nicht einkaufen war, hat auch nichts mehr gekriegt. Dann musstest du zum Nachbarn gehen, um dir Zucker zu leihen. So. Die Freizeitwelt war klarer strukturiert. Ab Freitag war Wochenende. Das war irgendwie Freitagnachmittag, 17 Uhr.
Ich muss samstags noch in die Schule.
Ich auch.
Gut, er ist jünger.
Okay. Doppellatein, das war.
Das ist hart.
Sitze ich hier mit Lernschwäche am Tisch oder was? am Samstag in die Schule.
Samstag, ja, was bist du für ein Jahrgang?
71.
Ja, bei uns, ja gut. Okay, ja, du bist halt da oben. Wo warst du, in Hamburg oder wo in
Schleswig-Holstein?
Ja, gut. Bei uns gab es dann samstags. In Rheinland-Pfalz und Hessen, die sind eigentlich auch ganz gut.
Also die Jungs, die Jungs und Mädels, die es bei uns nicht an der Schule gepackt haben, die sind nach Hamburg gegangen und haben da den Notendurchschnitt um 2 Punkte nach oben geschraubt.
Na, eigentlich war es bei uns bei
alle 14 Tage.
Deswegen Samstag, weil wir es unter der Woche nicht gebacken gekriegt haben. Wir mussten einfach mehr lernen.
Ja, man, hier Lernschwäche.
Ja, von wegen.
Wir haben das ganz klassisch früher Nachsitzen genannt, fürs renitente Aufmucken.
Aber wenn wir schon beim Thema Schule sind, ist die Klasse ja nicht weit und ihr seid Bundesministerium ist Kooperationspartner von Klasse Kochen gewesen.
Fandest du das langweilig, was ich gerade erzählt habe?
Überhaupt gar nicht. Ich habe nur versucht, irgendwie den Bogen noch zu ein, zwei Themen, weil wir können ja heute nicht so lange.
Ich wollte das Thema nur ganz kurz aufbauen.
Ja, bitte mach.
Was ich nur sagen wollte, wir haben eben halt das klassische Familienmodell nicht mehr. Was gut so ist, weil wir haben einfach jetzt eben auch sehr viele eigenständige Familienverhältnisse, also da, wo Mann und Frau, Frau und Mann, 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 Frau, Frau eben beidseitig wirklich auch einem Beruf nachgehen, einer Berufung nachgehen. Wir haben dieses klassische Familienkonstrukt einfach nicht mehr. Wie es eben früher der Fall gewesen ist. Dadurch hat sich Rhythmus aufgelöst. Wir haben nicht mehr die Gleichmäßigkeit, also sprich Frühstück, Mittagessen, Abendbrot. Und das verursacht relativ viele Probleme in meinen Augen. Und dadurch wird auch das Wissen über Ernährung und Nahrung und Kochen und Lebensmittel eben nicht mehr so richtig transportiert. Also dadurch hab ich mich berufen gefühlt, als Vorbild Jamie Oliver damals genommen, der auch seine Popularität sehr positiv auch für Schulwesen eingesetzt hat. Wir hatten damals noch nicht die Ganztagesschulen und wir haben eben versucht, sozusagen Unterricht, eine Art Freiwilligen, eher so eine Erlebnisgruppe Kulinarik zu starten an den Schulen, mussten dafür erstmal Schulräume zu Küchen umbauen. Das lief unter dem Deckmantel Klasse Kochen. Das haben wir gemeinsam mit dem Bundesministerium, den Nolte-Küchen als Wirtschafts-, also auch Sponsor, muss man was sagen, und der Bertelsmann Stiftung gemeinsam auf die Beine gestellt und haben dann in Gesamtdeutschland schlussendlich doch 70 Schulen mit einer wirklich hochwertig ausgestatteten Küche auszustatten. Da sind wir auch mal, haben unsere
genau,
Wege
sich ausgestattet. Genau, in Gerolstein in der Eifel.
Ganz genau, da warst du was?
Da war ich hier in diesem Haus im Ministerium parlamentarische Staatssekretärin.
Ja, und da bist du mir schon sehr aufgefallen, nicht nur visuell, sondern auch wirklich, dass du eine der wenigen Politikerinnen warst oder Politiker überhaupt, die sich wirklich dafür interessiert haben. Und das ist ja immer das Besondere. Wenn du,
ich komme von der Landwirtschaft. Ja. Wir haben zu Hause gut ein Weingut, aber früher war das schon so, als ich Kind war, dass wir Obst, Gemüse, alles im Garten hatten. Und das war toll. Also wir Kinder hatten dann auch unseren kleinen Garten und dann konnten wir sehen, wessen Kartoffeln am besten gewachsen sind oder welche Tomaten. Und dieser Bezug dazu, das war schon was Wunderbares, auch zu wissen, dass es Jahreszeiten, also anders wahrzunehmen, nicht nur, ob ich Badehose trage oder nicht, sondern Jahreszeiten eben gibt, die Verschiedenes hervorbringen aus dem Boden, wenn ich ordentlich mit dem Boden umgehe. Und dieses Wissen, das war schon, also als Kinder fand ich das hochspannend, als wir Kinder waren. Und das habe ich auch ein bisschen, muss ich sagen, vermisst oder auch heute vermisse ich es, wo ich in einem ganz anderen beruflichen Rhythmus eben auch bin. Und dann frage ich mich, wie geht's den Kindern, die das eben in der Stadt nicht mitbekommen oder auf dem Dorf auch nicht mitbekommen? Und insofern glaube ich, ist es wichtig, dass wir das, was sich an Familienstrukturen geändert hat, gar nicht rumlamentieren. Das ist so, die Rolle der Frau ist so, wie sie ist.
Genau.
Und es ist auch gut so. Und jetzt greifen aufgrund des Tagesablaufs immer mehr Leute zu Fertiggerichten.
Ja.
Das muss man nicht beklagen, aber dann muss man schauen, dass die Fertiggerichte ordentlich sind. Und auf der anderen Seite müssen wir schauen, wenn man immer mehr Zeit auch in der Schule verbringt mit Mittagsverpflegung, dass die Verpflegung ordentlich ist.
Richtig.
Und da haben wir auch gegründet eine Schul- und Kita-Vernetzungsstelle, dass all diejenigen, die fürs Mittagessen zuständig sind, geschult werden nach den Standards der Deutschen Ernährungsgesellschaft. Und seit wir die beraten und einen Austausch dort haben, das auch spielerisch machen mit den Schülern, ist das Essen nachweislich nicht teurer, sondern besser geworden.
Mhm.
Und es geht, wenn man es einfach angeht.
Was ist das Geheimnis der Qualitätssteigerung da?
Bewusstsein. Essen kostet Geld und wenn ich einen Caterer habe, dem ich überlasse, was er bringt, dann kriege ich das, was jemand anderes entscheidet. Wenn ich aber ein paar Kriterien festlege, wie oft es zum Beispiel Gemüse geben soll, auch, dass es was Regionales sein soll, wie was zubereitet ist zum Beispiel, dann kriegt man das hin. Und wenn es ein paar Cent mehr kostet, kriege ich das in der Mischkalkulation mit Energiekosten und vielem anderen, kriege ich das gut als Schulträger auch hin. Und wir haben uns viel zu lange Gedanken gemacht, was verständlich ist, wie kriege ich die Küche ausgestattet, wo kriege ich die Stühle her und wo ist der Raum für die Mensa. Und dann ist das Essen nachher hinten runtergefallen.
Ja, und war es teilweise wirklich desaströs. Ich meine, es war sogar die Schule in Gerolstein, die exorbitant hochwertig gecatert hat, wo ein sehr engagierter, motivierter Catering-Unternehmen, der sich selber eine Begrenzung der Personenzahl auferlegt hat, weil er einfach gesagt hat, wenn ich jetzt mehr verpflege, verdiene ich zwar mehr Geld, aber ich werde definitiv die Qualität nicht halten können, weil ich mein Radius so weit erweitern muss. Also dann die Lieferwege wurden immer länger, irgendwie die Warmhaltezeiten wurden immer länger. Ist das so ein bisschen eine Sache, wenn, fangen wir anders, als Bundesministerin, wie sieht es ein Arbeitstag aus? Womit beschäftigt man sich? Und vor allem wie?
Boah, jeden Tag anders. Also Schlaf wird überbewertet.
Also
man muss wenig schlafen oder man kann wenig schlafen, weil nur ein Beispiel, gestern früh bin ich irgendwie um 4:30 aufgestanden, weil ich nach Luxemburg musste. Da hat der Agrarrat getagt. Also das heißt, die 28 Agrarminister aus Europa haben sich getroffen. Das ging dann bis abends spät. Ich bin dann nach Berlin irgendwann gekommen und habe dann bis nach Mitternacht am Schreibtisch gesessen und habe mich mit all den Themen beschäftigt, die heute zum Beispiel anstanden. Heute hatte ich ein Treffen rund um das Thema Tierwohlkennzeichen. Mhm. Also wo mehr Tierwohl drinsteckt, da wollen wir ein Kennzeichen schaffen, dass der Verbraucher das auch erkennt und danach greift und deshalb auch bereit ist, mehr zu zahlen. Dann hatte ich heute verschiedene Gesprächsrunden, zum Beispiel mit der Geflügelbranche. Mhm. Dann ging es weiter in einer Runde, erstmal die Frage auch, es wird ein Award verliehen, für ein Ceres Award heißt er, für junge Landwirte, die es anders machen als ihre Eltern, die die Ställe umbauen, die mit ihren Tieren vielleicht ein bisschen anders umgehen, die zum Beispiel digitale Technik einsetzen, um weniger Pflanzenschutzmittel, Precision Farming heißt das, Präzisionslandwirtschaft, um weniger Pflanzenschutzmittel auf dem Acker einsetzen zu müssen. Also da geht so richtig die Post ab. Dann war ich in der Fraktionssitzung heute, dann habe ich Bürobesprechungen, dann hatte ich eine Schaltkonferenz mit den Länderkollegen aller Bundesländer heute zur Frage der Lebensmittelkontrolle. Also
wegen der Milch.
Beispiel Milch, die zurückgerufen worden ist, oder Wurst, die belastet war. Das spielt eine Rolle. Dann bin ich morgen im Kabinett mit der Kanzlerin, mit meinen Ministerkollegen und fliege dann mit der Kanzlerin und den Kollegen nach Frankreich zusammen, weil wir uns mit Präsident Macron und ich mich mit meinem Agrarministerkollegen treffe. Dann geht's wieder zurück. Also es ist jeden Tag. Ist es was anderes?
Wenn du jetzt mit dem meiner Ministerin AD bist, irgendwie, wofür soll deine Amtszeit sozusagen gegolten haben? Was soll da hinten hängen bleiben?
Soll hängen bleiben. Die hat ein Herz für die Landwirtschaft gehabt. Die hat uns einiges zugemutet, aber das war notwendig. Eine Modernisierung der Landwirtschaft kombiniert mit Nachhaltigkeit hat die Akzeptanz bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern gesteigert, aber umgekehrt hat sie auch den Verbrauchern was zugemutet, dass sie sich mit Landwirtschaft und mit denen, die unsere Mittel zum Leben auseinandersetzen, auch stärker auseinandersetzen. Und mehr Tierwohl hat sie gebracht, Erkennbarkeit von Tierwohl, ein bewussteres Essen, Hilfe beim Labeling, Stichwort Nutri-Score hat sie gebracht. Sie hat unsere Wälder in einer schwierigen Zeit gemeinsam mit anderen gerettet, denn wir haben wirklich ein großes Problem in den Wäldern und wir haben jetzt ein großes Aufforstungsprogramm gestartet. Das sind Themen. Und natürlich, sie hat die Digitalisierung vorangebracht und so habe ich dann auch das Ministerium etwas umgebaut, dass wir in der Ernährungskette mit Hilfe der Digitalisierung und auch in der Landwirtschaft können wir für Sicherheiten und Nachverfolgbarkeiten sorgen. Wir können den Beruf einfacher machen des Landwirts, der sehr schwer ist. Aber wir können zum Beispiel auch Tierwohl messen, Bewegungsprofile sehen von Tieren und dementsprechend den Stall der Zukunft bauen. Und das ist hochspannend und am Ende will ich meinem Amtseid gerecht geworden sein.
Gibt es, ich habe mal einen deiner Kollegen AD getroffen, auch ähnliche Region, aus der du auch herkommst, und den habe ich nach seiner Amtszeit mal getroffen und ich habe ihn gefragt, er hatte eine veränderte Haltung auf einmal eben zur Lebensmittelkennzeichnung, die er damals auf Bundesebene komplett verweigert hat und dann auf Regionalebene dann aber dem doch ganz interessant fand und sich dafür auch eingesetzt hat. Der hat mal gesagt, dass er hier als Bundesminister reine Lobbypolitik betreibt, also dass er gar nicht so seine Interessen durchsetzen kann, weil er ständig immer nur ausbalancieren muss, die Interessen anderer irgendwie in die Balance zu finden. Und
naja, aber Interessen ist Lobby. Also mein Interesse ist eine Lobby, dein Interesse ist eine Lobby. Also ich glaube, wir unterscheiden leider, und das halte ich für problematisch, wir unterscheiden, was moralisch gut und moralisch schlecht ist, ohne in die Fakten reinzugehen. Mhm. Also wir haben leider auch von einigen, nicht allen, aber einigen NGOs schon eine gewisse moralische Überhöhung. Das heißt, in einer kampagnenhaften Art werden berechtigte Interessen, die zum Beispiel Landwirte haben, das sind die, die unsere Nahrungsmittel produzieren, werden einfach abgetan als Lobbyinteressen. Das heißt, wenn ich heute keinen Landwirt habe, könnte ich dem Kind jetzt zeigen, wie die Kartoffel wächst. Mhm. Und dass ein Landwirt ein Interesse hat, der lebt davon. Wir haben NGOs, die leben von den Zuschüssen des Bundeshaushaltes. Mhm. Also insofern, es gibt jeder, der ein Interesse hat, ist in gewisser Weise Lobbyist. Familien sind auch Lobbyisten. Natürlich, wenn Sie sagen, wir brauchen Familienzeit, wir müssen Beruf und Familie zusammenbringen. Also ich tue Lobby nicht ab. Man darf nur nicht abhängig sein. Und ich fühle mich total unabhängig. Ich treffe Entscheidungen, die tun allen Seiten weh. Und das ist Demokratie am Ende, dass ich Interessen ausgleichen muss. Denn ich habe meinen Amtseid gesprochen zum Wohle des deutschen Volkes. Und es gibt nicht den Verbraucher. Es gibt auch nicht den Landwirt, es gibt nicht den Handwerker oder den Journalisten oder den Koch. Mhm. Wenn ich mit 10 Köchen spreche, haben die bestimmt 5 unterschiedliche Schwerpunkte.
Ich allein habe ja schon 5.
Du hast schon die Dialektik in dir. Also deshalb meine ich, wir müssen in der Debatte wieder darauf Acht geben, dass die Argumente auf dem Tisch liegen. Und von jedem können gute Argumente kommen. Heute haben wir häufig den Reflex, dass der Absender darüber entscheidet, ob ich was gut finde oder nicht. Also wer der Absender von einem Argument ist, statt dass wir uns das Argument anschauen. Und insofern sage ich, ich fühle mich, jeder kommt mit Interessen zu mir. Und das ist legitim. Das heißt nicht, dass ich kann A, nie alle Interessen umsetzen und B, gibt es einen Koalitionsvertrag und C, habe ich Fachleute, mit denen ich mich berate und dann das tue, was ich für richtig halte. Bei Nutri-Score, die Lebensmittelindustrie.
Wäre Beispiel. Für mich zum Beispiel jetzt mal eine Frage, das ist etwas ganz Konkretes, da geht es um Lebensmittelkennzeichnung, über Inhaltsstoffe, wo sie sich in einem exzessiven Level bewegen oder teilweise vielleicht auch in überflüssigen Level, so dass der Verbraucher schneller Informationen über die Inhaltsstoffe bekommt.
Genau.
Richtig?
Ja, also wir haben ja eine Tabelle, Nährwerttabelle hinten drauf. Da muss man eigentlich ein entsprechendes Studium gemacht haben, Ökotrophologie
und bei Menschen
oder
Abjahrgang,
Zeit haben.
Ja, und sehr gute Augen.
So, und sehr gute Augen. Insofern ist diese Nährwerttabelle was für Feinschmecker, die es genau wissen wollen, die sich die Zeit nehmen. Aber wenn ich einkaufe und will in einer Produktkategorie, das heißt ein Müsli, in dem Vergleich will ich eigentlich das Nahrungs-, also das, was für mich am besten wäre, will ich das Beste rausholen. Also was nicht zu viel Zucker hat, nicht zu viel Salz hat, etc. Und dann kann man das mit einem Kennzeichen erkennen, ganz schnell beim Einkaufen. Und das wollen die einen. Es gibt Unternehmen zum Beispiel, die finden das super, wenn sie ein entsprechendes Produkt haben. Es gibt aber wiederum andere Unternehmen, die finden das nicht gut, wenn sie eigentlich immer einen roten Punkt hätten.
Zum Beispiel?
Wie zum Beispiel jetzt eine Firma nennen oder wenn ein jemand Produkt, Schokolade also, hat ja. zum Beispiel. Aber es gibt innerhalb der Schokoladensektoren, gibt es auch Schokoladen, die haben weniger Zucker und weniger Fett, aber den gleichen Geschmack. Das macht zum Beispiel, entwickelt mein Institut oder was zu meinem Ministerium dazugehört, das Max-Rubner-Institut. Da wir jetzt gemeinsam eine Reduktions- und Innovationsstrategie vorangebracht haben, wir wollen, dass Fertignahrungsmittel weniger Fett, Zucker und Salze beinhalten. Ja. Geschmack ist aber immer entscheidend. Und man kann viele der Geschmacksträger ersetzen. Beispiel beim Fett in einer Wurst kann man den Geschmacksträger Fett zum Beispiel durch Schwarzwurzel in einer gewissen, bis zum gewissen Prozentsatz ersetzen. Das ist
durch was?
Durch Schwarzwurzel.
Aber wer will das?
Ja, das weiß, kriegt keiner mit. Nein. Geht um den Geschmack.
Ja.
Fett wird immer drin bleiben, auch aus Konsistenz, Haltbarkeitsfragen und auch Geschmacksfragen. Aber es gibt einen Teil von Fett, der eigentlich für den Geschmack gar nicht mehr so notwendig ist. Das können uns die Ernährungswissenschaftler erklären. Und die haben das ersetzt. Oder sie haben eine Schokoladen- und Kakao- und Zuckeranteil neu zusammengemischt, dass es richtig gut schmeckt, man kaum den Unterschied merkt, aber 30% weniger Zucker drin ist.
Mhm.
Und das sind Angebote für uns Verbraucher, die heute im Alltag manchmal kaum Zeit haben zum Essen, aber die eine gesündere oder gesündere Alternative brauchen. Und das, finde ich, sollte man dann auch kennzeichnen, dass ich weiß, wonach ich dann greife.
Also ich weiß nicht, ob es ums Gesünder geht. Ich glaube, es geht ums Bewusster. Also, dass die Leute zumindest bewusste Entscheidungen.
Na, ich kann mich bewusst auch ungesund ernähren.
Ja, meine ich ja. Das ist so, wenn ich würde auf das Fett reduzieren, ich greife ganz bewusst nicht zu fettreduzierten Sachen, weil ich dem nicht traue. Ich vertraue dem
einfach nicht. Was dann stattdessen drin ist.
Das meine ich, weil irgendein Geschmack muss irgendwie substituiert werden und das ist in bestimmten Sachen halt Salz, Zucker etc.
Ich glaube, man muss ein Gefühl für seinen Körper bekommen, Gefühl für Nahrungsmittel bekommen und deshalb ist Ernährungsbildung auch so wichtig. Ich glaube auch nicht, dass die Leute sich mit einem Schlag besser ernähren, nur wenn jetzt eine neue Kennzeichnung auf den Produkten ist. Es gehört immer ein ganzer Strauß dazu. Und natürlich gehört dazu, dass ich auch eine Ernährungsbildung habe und weiß, was welche Wirkung auch hat. Und wenn ich Durst habe, ist Cola eben jetzt nicht die beste Variante oder selbst ein frisch gepresster Orangensaft. Um Durst zu stillen, ist das nicht das Ideale. Aber das sind alles solche Dinge, die für uns vielleicht selbstverständlich sind, aber die für eine jüngere Generation in gewissen Milieus eben überhaupt noch gar nicht erlernt sind.
Und wie soll das aussehen? Also Ernährungsbildung, doch Schule oder nicht?
Ja klar, Schule. Aber es fängt ja schon vorher an, es fängt ja schon in der Kita an. Das Interessante ist doch, setze ich mich an einen Tisch und nehme Nahrung zu mir auf, damit ich nicht mehr Hunger habe? Oder ist das Mittagessen in der Kita schon ein Teil des Ablaufs des ganzen Tages? Zu wissen, wie esse ich, setze ich mich gemeinsam an den Tisch, gibt's ein Ritual, bin ich sogar mit in der Küche dabei, das gibt's mitunter auch, dass die Kinder zumindest das Gemüse vorher sehen, wie es aussah, dann wie es geschnippelt worden ist, es gibt ja hygienische Gründe, oder es gibt einen Kita- oder Schulgarten, war jetzt neulich, war ich mit Schülern Kartoffeln ernten in so einem Hochbeet, mit Landwirten zusammen, das haben die wirklich angebaut, diese Kartoffel, Hochbeete, haben die wirklich ausgestattet und haben die begleitet und aus diesen Kartoffeln machen die dann ihre Kartoffelpuffer.
Ich hab einen sehr guten Freund, der ebenfalls Kinder in der Kita hat und der hat jetzt ein ganz neues Problem. Die Kita kocht herausragend.
Oh, Daheimprobleme.
Und seitdem essen die, und er ist ein begabter Koch,
ja.
Und seitdem essen die sein Essen nicht mehr. Das heißt, da ist die Qualität wirklich so gut. Na, ich finde jetzt ähnlich statt. Es ist ein sehr haptisches Spiel.
Ja.
Da werden dann, glaube ich, auch manchmal, das darf man gar nicht, ich nenne ja auch den Namen der Kita gar nicht, da werden auch mal Augen zugedrückt, was bestimmte Vorschriften angeht, um das Erlebnis Lebensmittel ein wenig höher, also eben diese Anfassen, Berühren, Dinge mal gucken, einen Fisch mal hinter die Kiemen zu schauen, auch mal ein bisschen anzudrücken, um zu gucken, was ist das eigentlich, riechen lassen, was offiziell nicht darf. Ja. Aber wenn du dann eben die Kinder siehst, die ja wirklich von ganzen Fischen irgendwie einfach da ihr Fischfleisch rausholen, einfach weil sie diesen haptischen Vorgang so schätzen und dann auf einmal Dinge zu sich nehmen, die sonst nicht möglich sind. Ganz, ganz spannend, wie gesagt, schafft andere Probleme hin und wieder mal. Aber könnte man sich vorstellen, weil das ist, ich bin der Meinung, dass eine Grundkenntnis, eine Grundausbildung, was Lebensmittel, Ernährung in der Komplexität auch im Zusammenspiel mit Produktion von Lebensmitteln schon eigentlich Grundwissen sein sollte, ähnlich wie Rechtschreibung oder eine musikalische oder eine Bewegungslehre.
Ganz offen, schön wär's. Also viele glauben ja irgendwie, die Regale sind voll oder wenn wir einen Dürresommer hatten, die Äcker blieben leer, aber die Supermarktregale waren weiterhin voll.
Das wundere ich mich auch mal wieder, ja.
Ja, und klar, wir haben auch importierte Ware, wir haben auch nicht saisonale Ware, da stimmt der CO2-Fußabdruck dann irgendwie auch nicht. Ich bin da nicht puristisch, ich finde Handeln und auch zu wissen, exotische Früchte, das ist ja auch was Wunderbares, aber dennoch muss man nicht zu jeder Jahreszeit alles verfügbar haben. Weil jede Jahreszeit schenkt uns auch was, wovon wir leben können. Und ich meine in der Tat, dass Schüler schon wissen sollten, und das gehört, sollte eigentlich in jeden Lehrplan. Irgendwie ist es ein bisschen drin, aber vielleicht gehört es mehr sogar noch in die Lehrerausbildung, diese Wissensvermittlung, wo Essen herkommt, warum zum Beispiel die Milch bis wann haltbar ist, dass ich aber auch Lebensmittel nicht zu viel wegwerfe. Auch dieses Bewusstsein ist wichtig. Und ich glaube, dann wächst auch wieder die Bereitschaft, für Lebensmittel mehr auszugeben, damit unsere Landwirte auch entsprechend produzieren können. Deren Familien müssen davon leben. Die Bereitschaft, für ein neues Handy was auszugeben, ein Smartphone, ist deshalb so hoch, weil jeder schon weiß, bevor er das Ding in der Hand hatte, was das Ding alles kann und was da Besonderes dran ist. Und mit dem Wissen wächst Wertschätzung. Und wir wissen zu wenig darüber, wo Nahrungsmittel herkommen. Wir wären doch alle aufgeschmissen, wenn wir plötzlich einen Acker bekämen und müssten unsere Nahrungsmittel selber machen.
Aber liegt es nicht auch wirklich ein wenig an euch, dass ihr den Lebensmitteln, den Produzenten, den Verarbeiter, der verarbeitenden Industrie, sprich der Gastronomie, auch zu wenig Wertschätzung entgegenbringt?
Wer denn euch? Wer ist das? Die Politik?
Ja, also
gut, jetzt bin ich kein Gastronomiebeauftragter, dass ich der Gastronomie wertschätze. Also wir sind ein freies Land. Du verstehst
nicht falsch, aber
wir sind ein freies Land, wir sind freie Menschen. Ja. Insofern werden wir natürlich den Bürgern nicht vorschreiben, in welche Gastronomie er geht oder ob ich verbiete ein Schnellrestaurant oder sonst was.
Das meine ich auch nicht. Ich meine einfach nur die Welt des Genuss, also dass Genuss eben nichts Dekadentes und Opulentes, also was Sündhaftes ist, sondern dass im Genuss sich da abspielt, wo die Wertschätzung der Leistung, entweder des Landwirtes gegenüber, dem Handwerk gegenüber, sei es dem Bäcker, dem Metzger, dem irgendwie mal runter, aber eben auch dem Koch, also auch der Gastronomie gegenüber. Und das ist ja ein sehr stiefmütterliches.
Aber da sind wir alle gefragt. Tim, also ich muss schon sagen, wenn wir, auch ich lade jetzt zum Beispiel meinen Agrarausschuss an wenn ich sonst auch ein Essen habe, dann lasse ich mir auch immer die Speisekarte vorher kommen und übrigens die Weinkarte, weil so mancher will uns da den letzten Jahrgang noch andrehen, der noch im Keller war.
Ja.
Und also auch die Wertschätzung, auch wenn ein Tisch gedeckt wird, und da geht es nicht darum, dass man um den letzten Euro feilscht, weil Gastgeber zu sein, auch als Koch, auch als Restaurantbesitzer, ist was Wunderbares. Also ich finde, wenn man sich einfach irgendwo hinsetzen kann und andere arbeiten für einen, das muss man wertschätzen, sowas. Und insofern arbeite ich auch eng mit dem DEHOGA, dem Deutschen Hotel- und Gaststättenverband, zusammen. Wir haben jetzt einen neuen Bundeswettbewerb ins Leben gerufen. Da geht es um das Thema ausgezeichnet. Wir suchen die beste oder die besten Kinderspeisekarten in der Gastronomie. Es gibt sehr unterschiedliche Kinderspeisekarten. Ja. Da steht dann drauf Chicken Nuggets und alles ist frittiert und Pommes. Oder es gibt auch welche, die kreativ sind, die die Kinder ansprechen, wo auch eine gute, ausgewogene Ernährung mit angeboten wird. Also da machen wir recht viel.
Ich wurde mal von einer sehr bekannten Tageszeitschrift zum kinderunfreundlichsten Restaurant gekürt.
Ehrlich?
In Hamburg. Ja,
seitdem kamen die Kinder wie verrückt.
Nee, weil ich wurde halt gefragt, wo meine Kinderkarte ist. Und ich sage, ich habe keine Kinderkarte, weil meine Kinder oder unsere Kinder sind erwachsene Gäste. Das heißt, Die essen von der normalen Karte und wenn da nichts ist, dann
habe
ich Kreativität genug in mir drin und werde was kreieren. Gut. Also das heißt, ich habe praktisch durch die Verweigerung einer Kinderkarte, wurde ich Kinder, und obwohl ich das eigentlich genau das Gegenteil zum Ausdruck bringen
möchte.
Wie als
wenn Kinder mit am Tisch sitzen dürfen und keinen extra Kindertisch bekommen. Ist ja eher eine Anerkennung.
Ja.
Naja, und was ich aber schon feststelle, ist, es ist anders als in Frankreich. Wenn ich irgendwelche Bilder poste, wir sitzen an einem schönen Tisch und ich habe als Politikerin irgendwie einen Empfang oder mit Wein oder sonst was, kommt eher ein Shitstorm. Das sind die Eliten, die da oben und das mit unseren Steuergeldern und selbst Medien machen damit, was irgendwie schade ist, gell? Weil bewusst zu genießen hat auch was mit Anerkennung zu tun und auch mit Achtsamkeit zu tun. Und Essen und Trinken sind unsere Grundlage. Und deshalb finde ich Köche, die Gabe haben wie du, auch noch so reden zu können, die Gabe haben, Dinge so rüberbringen zu können. Und mit Kindern, du bist ja irgendwie so ein Popstar für viele. Wirklich so ein Rock'n'Roller, wo sie sagen, also wenn der das sagt, dann ist was dran. Wenn das die Eltern sagen, ist es langweilig. Und das ist ein Grund, warum wir dich heute auszeichnen.
Also das ist ja auch wirklich bei mir so, ich hab überhaupt keine Haltung in dieser ganzen Thematik. Ich habe Ideen und ich habe Ansätze und Überlegungen und manchmal wundere ich mich über bestimmte Dinge, aber ich habe keine, bei mir gibt es gar keine Fronten, die es irgendwie zu bewegen gilt, sondern ich überlege immer nur, wie kann man dieses Thema, weil alle reden seit 10 Jahren, seitdem ich aktiv bin in der Öffentlichkeit, reden wir eigentlich über dieselben Dinge. Wir reden über Lebensmittel, Darstellung, also sprich die Ampel, das hat ein Thema, was da seit Ewigkeiten kreut, dass wir uns gesünder, regionaler, dass wir mehr Informationen haben müssen, dass wir Bildung machen müssen. Und es egal, wie viele Wettbewerbe und wie viele Dinge wir da irgendwie noch auf die Straße bringen, so richtig gesellschaftlich kommen wir da nicht rein, weil ich wirklich so denke, dass die manchmal auch vielleicht die falschen Leute sich damit beschäftigen müssen, weil es so deren Aufgabe ist, anstatt sich wirklich auch mit den Leuten auseinanderzusetzen. Also ich sag mal, ich glaube, dass gerade in dem Bereich der Kulinarik unfassbar viel Kreativität vorhanden ist. Gerade was jetzt hier auch in Berlin passiert, mit dem Manifest der Nova Regio-Bewegung des Verbundes auf dem Hof in Sarah Wiener hat neulich ein sehr schönes, Treffen stattgefunden, um eben Dinge erstmal anzusprechen, gar nicht Lösungen zu finden, sondern überhaupt erstmal so eine gemeinsame Sprache zu entwickeln, da ist man weit von einer Lösung entfernt. Ich habe gerade einen Zettel bekommen, 5 Minuten. Musst du los?
Ich muss los.
Achso, Entschuldigung.
Achso, gut.
Dann machen wir ganz schnell, ohne gleich immer in diesen ganz offiziellen Bereich zu gehen. Und ich finde halt, wenn die Politik generell dem Genuss etwas offener gegenüber wäre und da auch Stand jetzt nicht einfach nur technisch reingehen würde, würde das eventuell auch gesellschaftlich andere Wahrnehmungen haben.
Sodass also ich werde meinen Beitrag leisten.
Ich bin mir ganz sicher. Wann haben wir das nächste Mal mehr Zeit? Das war jetzt eine
Ich wollte nur sagen, raus. Das kann nur eine Art Intro gewesen sein. Es ist unglaublich interessant.
Ja, super spannend.
Meine
super
Abschlussfrage spannend. An euch, ihr könnt das gerne mit Ja und Nein beantworten. Sind wir denn auf einem guten Weg? Oder ist es ein richtig steiniger Weg mit ganz viel Arbeit? Weil es ist ja nicht alles schlecht, sowohl im
Nein.
ganz im Gegenteil, das meine ich. Wir sind also
nur wir sind super auf einem super Weg. Wir leben in einem Land, das so ein großes Angebot hat und Menschen den Zugang auch zu Genuss ermöglicht, die es vielleicht sonst so gar nicht leisten könnten. Ich war noch vor wenigen Tagen in Äthiopien, da sieht es komplett anders aus. Und ich finde, in Deutschland schaffen wir es, dass Kinder aus egal welchen Familien immer stärker auch Zugang haben zu geregeltem, guten Essen in der Schule und in der Kita. Das ist klasse, aber wir sind nie fertig.
Kann ich selber Horn tröten. Ich glaube auch ernsthaft, dass wir die höchste Lebensmittelqualität und Sicherheit ever haben, ohne Wenn und Aber, dass wir Skandale, Dinge haben, weil wir ein Kontrollsystem haben. Das heißt, wir kontrollieren und dann fallen Fehler auf. Das ist einfach so. Aber es ist eben halt auch definitiv kein Stillstandweg, sondern wir haben den großen Luxus, uns mit Themen beschäftigen zu können, die über die Notversorgung hinausgehen. Und die Verantwortung haben wir auch, weil wir können es eben machen.
Dann drücke ich hier jetzt auf Pause. Das soll so viel heißen, dass wir irgendwann weitermachen. Vielen Dank erstmal, Julia Klöckner, für diese wunderbare Gelegenheit, hier sein zu dürfen.
Und das gibt's denn gleich zu essen
wir eigentlich? Wir gehen nicht gleich auszeichnen und dann gehen wir essen. Irgendwas aus dem Garten.
Ja. Toll. Chuck, Digga, Props, Digga, ihr habt meinen Respekt. Ihr macht Digga, Mucke, Schicke, Mucke, oh, wie gut das schmeckt.